Wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen zusammen.
Genau. Als ich mich vorbereitet habe, fiel mir das Podiumsgespräch ein, was wir letztes Jahr im Oktober hatten. Sabine hat das moderiert und wir hatten ein paar besondere Gäste, unter anderem unseren Altpräses Peter Strauch. Und als es darum ging, wie man Menschen christliche Werte vermitteln kann, wie man ihnen die christliche Botschaft vermitteln kann, hat Peter Strauch das wunderschön in zwei Worte zusammengefasst. Weiß das noch jemand?
Natürlich, alle, die trauen sich nur nicht.
Okay, ich helfe euch. Nach Hause kommen. Er hat gesagt, das Grundlegende der christlichen Botschaft, was wir zu vermitteln haben, ist, es ist nach Hause kommen. Wir kommen an. Und wir haben das auch gerade in diesem Lied gesungen, ich kannte das gar nicht, oder nur ansatzweise, von dieser Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Ankommen, nach Frieden im Herzen, die jeder von uns hat. Das ist eine Grundsehnsucht, die im Menschen da ist. Und es ist sogar in der Bibel verankert. Das ist etwas, was Gott in unser Herz hineingelegt hat. In Prediger gibt es eine schöne Stelle, die finde ich total gut. Da heißt es, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit und hat Ewigkeit in ihre Herzen gelegt. Gott hat das in uns verankert, diese Sehnsucht, bei ihm anzukommen, bei ihm nach Hause zu kommen. In 1. Korinther 8, Vers 6 heißt es, einer ist Gott, der Vater, von dem alles geschaffen ist und zu dem wir unterwegs sind. Und in Kolosser 1, Vers 16 heißt es, alles hat Gott durch Jesus geschaffen. Und alles findet in ihm sein Ziel. Das ist unsere Ausgangsposition, dass wir zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen sind. Dass er unser Vater ist, der durch und durch gut ist. Auch wenn wir vielleicht ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Aber er ist der vollkommene Vater, bei dem wir wirklich ankommen, Frieden finden können. Dieses, was Holger vorhin sagte, erleben dürfen, dass wir richtig sind. Hier sind wir richtig. Bei Gott sind wir richtig. Johannes sagt über Jesus in Johannes 1, Vers 11 und 12, er kam in das Seine, in das, was er gemacht hat, in sein Eigentum, aber die, die er geschaffen hatte, die Menschen, die haben ihn nicht angenommen. Diejenigen aber, die ihn angenommen haben und die ihm geglaubt haben, denen gab er das Recht und die Macht, seine Kinder zu sein. Das heißt, wenn wir an dem Punkt kommen, dass wir beim Vater ankommen, dann sind wir Söhne und Töchter. Ja? Aber natürlich, kürzer oder länger geht da eine Zeit voraus, wo wir unabhängig von ihm gelebt haben. Und in der Zeit ist es auch oft passiert, dass wir uns selber verletzt haben, dass andere uns verletzt haben, dass wir schuldig geworden sind. Viele Dinge sind in der Zeit passiert. Und es ist ganz wichtig, dass wir Gott erlauben, dass er da drankommen darf an diese Dinge. Da werden wir später noch mehr von hören. Was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Es ist so, dass wir im Normalfall immer nur das weitergeben können, was wir selber auch erlebt haben, was wir selber erfahren haben. Und wenn wir in bestimmten Bereichen in unserem Leben einen tiefen Mangel haben, weil das eben nicht so geklappt hat, wie es eigentlich gut gewesen wäre, wenn da Verletzungen sind oder wie wir vor 3 Wochen von Holger gehört haben, Festlegungen vielleicht, so wie du will ich nie werden, hatte er erzählt, dann ist es eine ganz große Gefahr, dass wir genau diese Dinge, die wir selber erfahren haben, weitergeben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gott erlauben, dass er diese Dinge aufs Tablett bringen kann, dass er sie aufdecken kann, nicht um wieder den ganzen Schmerz rauszuholen, sondern um es zu heilen und damit wir gesund werden können. In Sprüche 14, Vers 26 steht, wer den Herrn achtet, wer den Herrn liebt, der lebt in Sicherheit und er wird auch seinen Kindern eine sichere Zuflucht sein.
Jetzt schauen wir mal, was das Wort Gottes uns über Kinder sagt, wie Gott selbst, wie Jesus Kinder sieht. Ich habe ein paar Verse rausgesucht und zuerst ist das 1. Mose 33, Vers 5. Ich habe meistens die Hoffnung für alle als Bibelgrundlage genommen. Dann betrachtete Esau die Frauen und die Kinder. Wer sind sie? Fragte er. Das sind die Kinder, die Gott deinem Diener geschenkt hat, antwortete Jakob. Aus diesem Vers wird ganz klar deutlich, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Sie sind nicht in erster Linie ein Produkt von der Sexualität, die in der Ehe herrscht, sondern Gott schenkt uns Kinder. Vielleicht ein bisschen Echo rausnehmen, das hallt hier sehr stark bei mir hinten, wenn das möglich ist. In Psalm 127, die Verse 3 bis 5 steht, auch Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Wer sie bekommt, wird damit reich belohnt. Die Söhne eines jungen Mannes sind wie Pfeile in der Hand eines Kriegers. Wer viele solcher Pfeile in seinem Köcher hat, der ist glücklich zu nennen. Seine Söhne werden ihm Recht verschaffen, wenn seine Feinde ihn vor Gericht anklagen. Da sieht man mal, was für einen hohen Stellenwert Kinder haben, auch bei Gott haben. Und dass er sie uns anvertraut, uns belohnt damit und wir uns glücklich nennen dürfen. In Sprüche 17, Vers 6 steht, der alten Schmuck sind Enkelkinder. Der Kinder Stolz sind ihre Väter. Das zeigt was von dieser Intimität, die in einer Familie herrschen soll. Jesus sagt, in dieser Zeit fragten viele Jesus, ich fange von vorne an. In dieser Zeit fragten die Jünger Jesus, was ist wohl das Wichtigste in Gottes neuer Welt? Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in die Mitte und sprach, das will ich euch sagen, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie Kinder, kommt ihr nie in Gottes neue Welt. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes neuer Welt. Und wer solch ein Kind mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Noch ein weiterer Vers aus Matthäus 19. Eines Tages brachte man Kinder zu Jesus, damit er sie segnete und für sie betete. Aber die Jünger wollten sie wegschicken. Doch Jesus sagte, lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück. Denn für Menschen wie sie ist Gottes neue Welt bestimmt. Er legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Danach zog er weiter. Auch das ist, denke ich mal, so ein Beispiel dafür, wie das Wort Gottes, wie Jesus, wie der Vater Kinder sieht. Und manchmal kommt er auch drüber rüber, wie wir die Kinder sehen. Wie haben die Jünger die Kinder in dem Moment gesehen? Sie dachten, Jesus, wir haben Wichtigeres zu tun. Gib dich jetzt nicht mit den Kindern ab. Und wie oft ist das in unserem Leben so, dass Kinder, ja, wir schätzen sie, natürlich, sie gehören zu unserer Familie. Aber manchmal denken wir, wir haben doch eigentlich Wichtigeres zu tun. Da gibt es so wichtige Dinge in der Gemeinde, am Arbeitsplatz und die Kinder stören uns dabei. Und da setzt Jesus ein klares Zeichen und sagt, nein, nein. Und er legte ihnen die Hände auf und segnete sie. In Markus 9 steht, er rief ein kleines Kind, stellte es in die Mitte und umarmte es. Jesus hat sehr viel Zärtlichkeit auch Kindern gegenübergebracht. Er umarmte es und segnete es. Dann nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ganz wichtig ist, was ist unser Blick, wenn wir Kinder sehen? Und wir kommen gleich darauf zu sprechen auch, was Störfaktoren sind, warum Kinder oft nicht Priorität in unserem Leben sind, geschweige denn von unserer Gesellschaft. Ihr wisst ja, dass es in unserer Gesellschaft viele Situationen gibt, wo man Kinder entfernen möchte. Es gibt Gaststätten, die möchten gar nicht unbedingt, dass Kinder dort reinkommen, weil die Erwachsenen sich gestört fühlen. Väter und Eltern sollen den Segen Gottes weitergeben. Und da hat uns 4. Mose, Kapitel 6, 24, ein schönes Beispiel gegeben. Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und zeige dir Erbarmen. Der Herr sei dir nahe und gebe dir Frieden. Und diesen Segen sollen wir immer wieder über unsere Kinder aussprechen. Und das bedeutet, wir bringen ihnen Wohlwollen entgegen, Annahme, Zugehörigkeitsgefühl, Selbstwertgefühl, Identität, Schutz, Sicherheit und natürlich auch Korrektur und Ermahnung. Vielleicht mal so weit, und du kannst jetzt ein bisschen zeugnishaft was erzählen.
Wir haben ja viele Jahre auf den Philippinen in Manila mit Drogenabhängigen gearbeitet und haben auch hinterher hier noch für 5 Jahre eine Schule für Mission und Jüngerschaft geleitet. Und das Thema, was uns in dieser Zeit immer wieder begegnet ist, sei es bei Rehabilitanten oder sei es auch bei Schülern, die diese Schule besucht haben, war ein Mangel an Vaterschaft und Elternschaft. Das war wirklich erschreckend zu sehen, selbst wenn sie vielleicht nicht Waisen waren, wenn die Eltern noch lebten, aber sie waren nicht präsent. Sie hatten keine Beziehung. Und das war erschreckend, egal ob in einem Drittweltland oder in unserem Land. Und da möchte ich euch mal 2 Beispiele erzählen. Die sind schon ziemlich krass, aber sie sollen was verdeutlichen. Das eine ist Joey. Joey hatte mit 5 Jahren, also im Alter von, weiß ich nicht, so ungefähr Charlotte oder Lene Sophie, hatte er sich entschlossen, auf der Straße zu leben. Er hatte entschieden, dass es besser ist, auf der Straße zu leben, als in einem Zuhause, wo der betrunkene Stiefvater ihn mit dem Messer bedrohte. Und als wir ihn kennenlernten, war er 19. Er hatte also schon 14 Jahre Leben auf der Straße hinter sich. Und er war natürlich extrem misstrauisch, er war sehr unzugänglich. Und alles, was ihn antrieb und wofür er lebte, waren der Hass und der Groll und die Bitterkeit auf die Menschen, die ihn verletzt hatten. Und über eine ganze Zeit haben wir sein Vertrauen gewonnen auf der Straße, ihn besucht, bis er schließlich tatsächlich die Entscheidung traf, zu uns in die Reha zu kommen. Und er hat sein Leben da Jesus gegeben, aber es war sehr, sehr, sehr schwer. Er ist immer wieder gegangen, ist immer wieder gekommen, gegangen, gekommen. Und der Punkt, der ihn am allerschwersten fiel und den er, soweit ich weiß, bis zum Schluss nicht wirklich ablegen konnte, war diese Bitterkeit und dieser Hass und dieser Groll, für den er letztendlich lebte. Die hatten sich wie so eine Eisenklammer um sein Herz gelegt. Er ist dann leider bei einem tragischen Unfall auf der Straße ums Leben gekommen. Warum erzähle ich das? Eine ganz krasse Geschichte. Vielleicht sagen manche von euch, ja, das hat ja überhaupt gar keinen Bezug zu unserer Realität. Aber ich glaube, dass Gewalt in irgendeiner Form auch ganz sicherlich in unserem Land, auch in unserer Stadt, vielleicht sogar in unserer Erfahrung vorkommen. Und das gibt es in nichtchristlichen Familien, aber leider gibt es das auch in christlichen Familien, dass Kindern in irgendeiner Form Gewalt angetan wird, vielleicht sogar mit der Begründung, ja, aber in der Bibel steht doch, wir sollen unsere Kinder züchtigen. Aber dieses Wort Züchtigung in der Bibel hat nichts mit körperlicher Gewalt zu tun, sondern da geht es um Erziehung. Und da geht es im Prinzip darum, dass wir zum einen, Bernd hat das gerade gesagt, diese Kinder sind ein Geschenk von Gott, sie sind ein Erbe. Er hat sie uns anvertraut, dass wir sie ihm zurückgeben, dass wir sie Gott hingeben, dass wir sagen, wir vertrauen dir unsere Kinder an. Wir möchten, dass sie in deinen Wegen gehen. Und dann ist es unsere Verantwortung, sie in diesen Wegen zu unterweisen, ihnen an unserem eigenen Leben authentisch, sichtbar und prüfbar zeigen, was es bedeutet, in Gottes Wegen zu gehen. In 5. Mose 6, Abvers 4 steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und alle diese Worte, die ich heute zu dir geredet habe, sagt Mose, sollst du in deinem Herzen bewahren. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause bist und wenn du unterwegs bist, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Das heißt, wir sollen ständig mit unserem Leben, mit unseren Worten, mit unserem Tun, das unseren Kindern weitergeben, dass sie es an uns sehen können und dass sie es auch prüfen können. Und wir sollen sie motivieren, wir sollen sie auf den Geschmack bringen, wie gut es ist, in Gottes Wegen zu gehen. Das bedeutet Erziehung. Ein anderes Beispiel, auch krass. Eine Freundin von uns wurde von frühester Kindheit an, erst von ihrem Vater und dann von ihrem Stiefvater sexuell missbraucht. Das war eine so heftige Art und Weise, dass sie dass sie das nur überleben konnte, als ihre Seele in 1000 Stücke zerbrach, dass sie eine multiple Persönlichkeit entwickelt hat. Das heißt, sie hat diese furchtbaren Erlebnisse immer in irgendeine Ecke geschoben und dann wieder in eine Ecke geschoben, bis ihre Persönlichkeit in viele Teile aufgesplittert war. Und als sie eine junge Frau war, sie hat es sogar erstaunlicherweise geschafft, eine Ausbildung zu machen, als sie eine junge Frau war, hatte sie dann eine Freundin, die Christ war, und da kam zum ersten Mal so ein ganz, ganz leiser Hoffnungsschimmer in ihr Leben. Und sie ist dann, wir haben sie dann kennengelernt und wir dürfen miterleben, wie sie ganz langsam, Stück um Stück, indem sie Jesus diese ganzen Schmerzen und diese ganzen aufgesplitterten Teile Stück für Stück geben kann, dass sie gesund wird. Das ist ein langer Weg, das dauert viele Jahre, aber sie kann erleben und darf erleben, dass sie ankommen darf, dass sie richtig sein darf und dass da Gesundung hineinkommt in ihr Leben. Vielleicht möchtest du da weiter.
Vielleicht nur kurz, gleich gehe ich ein bisschen näher darauf ein. Ich denke, Gewalt, auch sexuelle Gewalt, macht nicht vor Kirchentüren Halt. Und natürlich ist das oft ein Mangel, den Väter selber erleben, dass sie ihre Töchter, vielleicht auch Söhne, missbrauchen. Und es ist ganz wichtig, dass, wenn sowas geschieht, dass man nicht versucht, die Decke des Schweigens darüber zu legen. Wenn man als Freund vielleicht davon weiß oder als Ehefrau, dass man da wirklich drüber redet, Hilfe sucht. Denn es ist nicht geholfen, wenn der Schein des Anstandes bewahrt bleibt, aber die Kinder und letztlich auch die Ehe zerstört wird. Wir haben mal unseren Sohn gefragt, John Lucas, was bedeutet für dich Geborgenheit in der Familie, zu Hause zu sein? Und dann hat er ganz spontan gesagt, wenn man weiß, dass man sicher ist, dass der Vater einen liebt. Warum hat der Vater gesagt und nicht Mutter? Ich glaube, weil man sich in der Regel der Liebe der Mutter sicher ist, wenn das nicht gestört ist durch bestimmte Sachen. Aber die Liebe des Vaters, die ist in unserer Gesellschaft Mangelware. Dass man nicht verurteilt wird, gerade auch wenn man durch schwierige Zeiten geht, trotzdem geliebt und mit den Problemen ernst genommen wird. Wertschätzung gehört für ihn dazu. Und als letztes gegenseitige Offenheit. Man kann mit Problemen kommen, selbst wenn man missgebaut hat, es wird zugehört, vergeben und weitergeliebt. So, jetzt sind wir aber auch, und noch ein Zitat, bevor ich weitermache. Der entscheidende Test für eine Zivilisation ist nicht die Stärke seiner Streitkräfte, nicht die Größe ihres Bruttosozialproduktes, sondern der Zustand ihrer Kinder. Wenn Kinder aufblühen können, verdient es auch eine Gesellschaft, als blühend beschrieben zu werden. Der Autor ist dort unbekannt. Jetzt kommen wir aber zu einem Problem. Was mein Sohn genannt hat, was das Wort Gottes nennt, das liegt an uns als Eltern. Aber, ihr Lieben, wir können nicht weitergeben, was wir selber nicht erlebt haben. Oder andersrum gesagt, die Verletzungen, die uns geprägt haben, durch unsere Eltern, durch unser Umfeld, die werden wir automatisch mitnehmen in die nächste Generation. Und ihr kennt das ja. Holger, du hast das auch genannt in deiner Predigt. Ich will nie wie mein Vater werden. Ich will nie wie meine Mutter werden. Und auf einmal stellen wir fest, wir sind ganz genauso. Warum ist das so? Natürlich, weil wir Tag ein, Tag aus geprägt werden. Weil die intensivste Beziehung ist für viele Jahre die Vater-Mutter-Beziehung. Und auch mein Vater ist geprägt worden und verletzt worden. Das habe ich euch, die mich kennen, schon öfters mal gesagt. Mein Vater hat mich geliebt, aber er war nicht in der Lage, diese Liebe weiterzugeben, weil da so viele Verletzungen in seiner Persönlichkeit waren, aus der Erziehung heraus, die er erlebt hat. Ist das jetzt ein Fluch, wo wir nicht rauskommen? Nein, ich denke nicht. Wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit der Vergebung. Und jetzt erstmal an uns Männer. Wir Männer, wir müssen es lernen, Gott und auch anderen Menschen teilzugeben an den Dingen, wo wir verletzt worden sind. Und manchmal wissen wir das vielleicht gar nicht, weil das so tief in uns drinsteckt und das geschieht automatisch. Unsere Verletzungen und wie wir reagieren und wissen nicht warum. Und oft sind das kindliche, frühkindliche Erfahrungen. Und da möchte ich euch sehr viel Mut machen. Erlaubt Gott, da dran zu gehen. Und erlaubt es nicht nur Gott, sondern macht selber Schritte. Und da gibt es auch ein interessantes Buch, und ich finde nur gerade den Namen nicht. Doch, das heißt Mut zur Reife. Mut zur Reife. Da geht es darum, dass man mit diesem Buch lernt, vielleicht auch wieder so ein Stück weit seine Kindheit zu entdecken und aufzuarbeiten und zu sehen, wo sind Störungen entstanden. Und nicht nur, dass man dann diese Störungen erkennt, sondern dann gibt es auch einen Weg, wie man darüber Heilung erfahren kann und Vergebung aussprechen kann. Was das bedeutet ist, wir müssen an unserer Beziehung zu Gott arbeiten. Und ich sage wirklich muss, nicht als Druck, sondern weil das so wichtig ist für unsere Ehen und für die Beziehung zu unseren Kindern. Denn ich bin überzeugt, jeder von uns will das Allerbeste für seine Kinder. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Gott an diese blinden Stellen unseres Lebens ranlassen. Vielleicht genügt auch mal ein Gespräch mit der Ehefrau zu sagen, Schatz, du weißt, ich höre das jetzt nicht gerne, aber sag doch mal, wie siehst du mich da? Wo empfindest du, dass in meinem Leben Defizite sind, die ich weitergebe? Das fällt uns Männern total schwer, ne? Also wenn meine Frau mich manchmal darauf anspricht, dann mache ich erstmal zu. Will ich nicht hören. Dann muss ich eine Nacht schlafen und am nächsten Tag merke ich, Mann, die hat recht. Aber es ist wichtig, dass wir da rangehen. Christine?
Ja, also ich kann von mir persönlich erzählen, dass ich eigentlich ein schönes Zuhause hatte. Dass meine Eltern uns Geborgenheit gegeben haben, dass sie uns geliebt haben, dass Kommunikation lief. Eigentlich war das alles sehr schön. Aber selbst es war nicht perfekt, muss ich dazu sagen. Es gibt natürlich auch Situationen, die nicht toll waren. Aber grundsätzlich von dieser Grundgeborgenheit her durfte ich da ein sehr schönes Zuhause haben. Aber es ist ja auch manchmal so, selbst wenn diese Gegebenheiten sehr gut sind, dass trotzdem Dinge einbrechen können in diese Situation, die auch so ein schönes Zuhause wieder, ja, unterbrechen. Das erleben sicherlich im Moment viele, die auf der Flucht sind, nicht weil ihre Familien kaputt waren, sondern weil Krieg gekommen ist, weil Gewalt gekommen ist. In meinem Fall kam Krankheit. Mein Bruder wurde, als ich 12 Jahre alt war, sehr krank. Er bekam Krebs und musste die nächsten 2 Jahre in Chemotherapie kriegen. Das war von 1978 bis 1980. Da war das alles noch anders als heute. Er musste immer nach Münster. Wir haben dann da in den Kliniken viel Leid gesehen und es gab auch noch keine Schmerztherapie. Man hat das alles sehr brühwarm erleben müssen. Und ich war natürlich auch noch am Anfang der Pubertät und das hat mich sehr mitgenommen. Es hat mich wirklich sehr fertig gemacht damals. Und ich habe so meine Fluchtmechanismen entwickelt und diese Situation hat mich dahin gebracht, dass ich mich in Fantasy-Literatur geflüchtet habe, so eine heile Welt, die mich irgendwo da vor beschützt hat mal für Momente, was da zu Hause abgeht. Oder in oberflächliche Partybeziehungen feiern und so weiter und so fort. Und Ich bin zwar christlich erzogen worden und mein Bruder hatte auch tatsächlich mit 12 Jahren schon wirklich sein Leben Jesus gegeben und war wiedergeboren worden, aber ich hatte diese persönliche Beziehung zu Jesus noch nicht. Ich war da noch nicht wirklich so tief bei ihm zu Hause angekommen. Und dadurch hat mich das sehr aus der Bahn geworfen. Mein Bruder ist dann 2 Jahre später mit 16 Jahren gestorben. Und in dem Moment war für mich mein Zuhause nur noch groß und leer und traurig und voller Schmerzen. Und das dauert nicht mehr lange. Und ein halbes Jahr später hat Gott mir die Gnade geschenkt, dass ich durch eine Predigt genau das erkennen durfte. Dass ich zwar christlich war, religiös war, dass ich fromme Sachen machte, Jungscharbeit, Kindergottesdienst, all solche Geschichten, aber dass ich noch nicht wirklich bei ihm angekommen war. Und das durfte ich da festmachen. Und von da an sind da tatsächlich Dinge neu geworden in meinem Leben. Und ich durfte dieses beim Vater ankommen erleben. Ich durfte im Stück um Stück die Dinge, die in meinem Leben verletzt worden waren, in meinem Herzen verletzt worden waren, wo Unfrieden war, ich durfte sie ihm abgeben. Und durch Gebet und durch Hilfe, so wie Bernd das auch gerade erzählt hat, durfte ich heil werden und gesund werden. Und ich kann sagen, es gibt bis heute Dinge in meinem Leben, nicht wenige, die verstehe ich nicht. Da kann ich bis jetzt nicht sagen, ich habe eine Antwort auf die Warum-Frage gekriegt. Aber eins kann ich sagen, dass ich sie abgeben durfte bei meinem Vater und dass ich darüber Frieden habe und dass ich sage, eines Tages stehe ich vor dir und dann wirst du mir erklären, warum, oder vielleicht brauche ich dann keine Erklärung mehr.
Und abschließend oder zusammenfassend kann man dann noch sagen, Kindern Geborgenheit geben zu können, bedeutet selber Geborgenheit erlebt zu haben. Und wo wir diese Geborgenheit nicht erlebt haben, dass wir das mit Gottes Hilfe aufarbeiten. Wenn wir ankommen bei Gott und die Grundlage schaffen, selber gesund zu werden, dann sind wir in der Lage dazu, auch unserer Familie, unseren Kindern Geborgenheit zu schenken. Wenn das noch nicht so ist, dann ist das jetzt auch nichts, wo man drüber verzweifeln muss. Es gibt Vergebung, auch für die vielen falschen Dinge, die wir getan haben und weiterhin tun werden. Es gibt Vergebung, aber diese Vergebung, die dürfen wir oder sollten wir auch in Anspruch nehmen und weitergeben. Vielleicht habt ihr erwartet, dass wir euch jetzt sagen, so und so und so macht man das. Ja, wir haben fast gar nichts gesagt, wie das Elternhaus auszusehen hat, ein schönes Kinderzimmer oder gutes Essen. Ich denke, diese Dinge sind letztlich auch gar nicht wichtig. Aber wir haben ganz viel Hoffnung, weil wir einen lebenden, liebenden Gott im Himmel haben, der uns auch helfen wird, durch diese schweren Phasen durchzugehen, wo wir vielleicht auch mal, vielleicht zum ersten Mal erlauben, uns selber zu hinterfragen. Und liebe Männer, aber auch Frauen, habt Mut dazu. Und ich möchte euch ermutigen, vielleicht sogar schon heute Morgen den ersten Schritt zu tun. Es wird hier Seelsorgeteams geben, da kann man dann auch nach dem Gottesdienst auf sie zugehen, für sich beten lassen, kann auch mit meiner Frau oder mir, mit Holger oder anderen der Gemeindeleitung oder wo man Vertrauen zu hat, ein erstes Gespräch führen. Lasst uns nicht auseinandergehen, so nach dem Motto, ja, war ganz nett, war eine gute Predigt. Danke Bernd, danke Christine und das war's dann. Sondern wo Gott euch angesprochen hat, da geht den ersten Schritt und öffnet euch mal eurem Partner gegenüber im Gebet gleich. Und ich bete jetzt noch mit uns. Herr Jesus, danke, dass wir bei dir geborgen sind. Und wo diese Geborgenheit noch so unsicher ist, wo wir uns so unsicher sind in uns selber und auch in dir, in unserem Partner, Herr, da hilfst du uns zu erkennen, wie du uns siehst. Und danke, dass bei dir Heilung ist. Und Wiederherstellung ist und dass du vergibst und dass auch wir vergeben dürfen. Amen.